Ihr dürft zweites Buch Mose Kapitel 24 aufschlagen. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche, wo Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat und das Volk hat geantwortet, alle diese Worte wollen wir tun. Und dann haben sie dieses Denkmal gesetzt für den Bund und sie haben den Bund besiegelt mit einem Opfer, mit dem Blut des Bundes. Und dann haben wir zuletzt gesehen, wie Mose und Aaron und seine beiden ältesten Söhne und 70 Älteste des Volkes hinaufgegangen sind auf dem Berg, Gemeinschaft gehabt haben mit Gott, seine Herrlichkeit erlebt haben, getrunken, gegessen haben mit ihm. Wir sind hier bis Vers 11 gekommen, deswegen lesen wir jetzt in Vers 12 weiter. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Also Gott gibt ihnen sozusagen die 10 Gebote nochmal in Stein geschrieben mit der Handschrift Gottes als Bundesgeschenk. In Stein geschrieben, weil es unabänderlich ist. Wir wollen Gottes Wort nichts hinzufügen, wir wollen Gottes Wort nichts wegnehmen. Wir wollen einfach stehen lassen, was er uns sagt. Er ist Gott und er darf uns sagen, wo es lang geht. Und er weiß am besten, wie unser Leben heil funktioniert und unsere Gemeinschaft und all diese Dinge, über die er spricht. Aber sein Wort ist absolut, bis in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen, hat Jesus gesagt. Vers 13, da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Josua war ja der Assistent von Mose und das ist ein schönes Studium, auch sein Leben zu studieren. Er war der, der die Hände mit hochgehalten hat von Mose. Er ist hier mit ihm auf den Berg gestiegen. Später werden wir sehen, dass er im Heiligtum, können fast sagen, gewohnt hat. Er war ständig da, hat die Nachtschicht übernommen. Vielleicht er war einfach ein Diener. Wir sehen was Ähnliches bei Elia und Elisa. Und meistens macht Gott das so in unserem Leben, dass Gott uns zuerst beruft, im Kleinen zu dienen. Ich weiß, für mich war es so, als ich habe hier nicht als Pastor begonnen, sondern erstmal als Diener, als Assistenzpastor, so ein glorifizierter Titel, das heißt auf gut Deutsch Mädchen für alles. Einfach dazu da, um zu dienen, um zu unterstützen und war nicht immer einfach, aber es war eine gute Zeit, viel gelernt, vor allem auch viel über die richtige Einstellung gelernt. Gott hat uns berufen, zu dienen, zu geben, nicht zu nehmen und sich bedienen zu lassen, hat Jesus uns gesagt. Und das sind wichtige Lektionen. Und der Herr sagt uns, ja, wenn wir treu sind im Kleinen, dann wird er uns mehr geben. So funktioniert es im Reich Gottes. Und bei Josua sehen wir das ganz gut illustriert. Er war ein treuer Mann. Und wir wissen nicht, wie es war zwischen ihm und Mose. Wahrscheinlich nicht immer alles einfach. Mose hatte ab und zu mal ein Zornproblem, wissen wir. Aber er war da, er war treu. Denn Gott hat ihn berufen. Und Jakobus 4 sagt uns, Jakobus, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jesus hat gesagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. So ist es wichtig, dass wir Gott sein Werk tun lassen in unserem Leben. Also ich weiß, für mich persönlich war es wichtig, als ich begonnen habe zu leiten, die Bibel zu lehren, so in den pastoralen Dienst reinzuwachsen. Mir persönlich war es wichtig, dass ich mich nicht selbst in irgendeine Position reinbringe. Und wir hatten damals in Wien so mit einer kleinen Bibelstunde begonnen und ich habe schon Gottes Ruf gespürt, dass Gott gesagt hat, ich möchte, dass du die Leitung übernimmst. Aber ich wollte mich nicht selber reindrängen. Ich habe gesagt, okay, Herr, wenn du das willst, dann mach du. Ich werde gar nichts machen. Und wir haben am Anfang uns immer getroffen und haben miteinander geteilt, was der Herr uns gezeigt hat. Und ja, irgendwann, ich war dann immer der Einzige, der sich vorbereitet hat und alle anderen nicht. Und dann irgendwie bin ich ganz natürlich dann auch in diese Lehrerrolle reingewachsen. Und Leute haben gesehen, okay, ja gut, das ist Ruf, den Gott auf deinem Leben hat, und haben das mitgetragen. Aber mir war wichtig, mich nicht selber in irgendeine Position zu nehmen. Das ist ein miserabler Platz, wenn du dir was nimmst, was Gott vielleicht gar nicht für dich hat. Dann bist du nicht im Hamsterrad und eher unglücklich, würde ich mal sagen. So das falsche Rad am Wagen. Ist immer schwierig, wenn man so ein Quadrat in den Kreis reinpressen will. Nee, ich will in Gottes Willen sein. Wenn Gott was für mich hat, dann will ich es tun. Wenn er es nicht hat, dann will ich es nicht tun. David ist mir ein Vorbild, war mir immer ein Vorbild. Er wusste, Gott hat ihn berufen, König Israels zu sein. Aber er hat gesagt, ich werde nicht meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen, an Saul, der ihn verfolgt hat und ihm viel Unrecht angetan hat. Er hat gesagt, nee, der Herr soll mich erhöhen. Ich werde es nicht in meine Hände nehmen. Es ist wichtig, dass wir mit einer demütigen Einstellung an sowas drangehen. Wenn jemand Leiter sein will, damit er vorne steht und weil ich angesehen werden will, weil ich selbst, weiß nicht, irgendwie gut dastehen will, wenn Leute Titel oder Ämter geil sind, dann ist eigentlich immer eine Warnlampe, so ein rotes Lämpchen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ich bin dankbar für Josua und seinen treuen Dienst. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Wir werden heute viel über Leiterschaft lernen. Auch das war jetzt hier nicht die beste Wahl, diesen Jungs die Leitungsverantwortung zu übertragen. Vor allem, weil sie eine Charakterschwäche hatten. Wir werden sehen, Menschenfurcht war ein großes Problem für Aaron. Und wenn wir die Anforderungen an Leiter im Reich Gottes, an Älteste lesen, im Timotheusbrief, im Titusbrief, da ist eigentlich sehr wenig die Rede von Begabung, sondern sehr viel die Rede von Charakter einfach. Und so werden wir viel über Leiterschaft lernen. Lesen wir einfach weiter hier. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus zu. Und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Wir erinnern uns vom letzten Mal. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Also Josua ist wohl so irgendwo auf der Strecke zurückgeblieben, und dann ist Mose noch das letzte Stück in diese Wolke hinein und er war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Erstmal weg. Und was wir machen wollen, wir verfolgen die Geschichte weiter im Kapitel 32. Wenn ihr hier weiter durchlest, die Kapitel 25 bis 31 sind eigentlich sehr parallel mit dem, was wir in den Kapiteln 35 bis 40 sehen. Da gibt Gott nämlich dem Mose da auf dem Berg die genaue Bauanleitung für das Heiligtum Israels und die verschiedenen Einrichtungsgegenstände dort. Und dann kommt, wie gesagt, dieser geschichtliche Einschub wieder, wo die Geschichte weitergeht. Und dann wird nochmal genauso detailliert beschrieben, wie diese Einrichtungsgegenstände gebaut wurden. Und da wird sehr viel wiederholt. Und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich nicht super hilfreich, wenn wir das alles doppelt lesen. Ich meine, das Heiligtum ist ein Bild für uns. Aber all diese Details jetzt doppelt durchzugehen, habe ich eher als nicht so sinnvoll gefunden. Deswegen werden wir die historische Geschichte weitermachen, wie diese Entwicklung weitergeht, und dann wollen wir uns danach das Heiligtum ansehen und das Bild, was es auch für Christus ist und das, was er für uns getan hat. Passt chronologisch eigentlich auch so ganz gut, weil er hat es ja empfangen. Er war erst auf dem Berg und diese ganze Geschichte ist passiert, was wir gleich lesen werden mit dem goldenen Kalb und so weiter. Und dann danach wurde das Heiligtum gebaut. Ich hoffe, es ist okay für euch so, dass wir hier ein Stück weit abweichen von dem Vers für Vers. Aber wir werden alles durchnehmen, keine Angst. Ihr dürft also weiterblättern zum Kapitel 32 jetzt. Kapitel 32, Vers 1. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm: Auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Dieser Mose, das klingt für mich erstmal nicht so wertschätzend irgendwie, nicht sehr respektvoll. Dieser Mose da. Ja, das ist manchmal so, wenn man in geistlicher Leiterschaft ist, wird man nicht immer sanft angefasst. Gerade nicht in Deutschland, wir sind nicht als die sanfte Kultur bekannt, sondern eher als die direkte und ein bisschen kritische vielleicht. Alan Redpath hat mal gesagt, im geistlichen Dienst brauchst du einen Verstand wie ein Gelehrter, ein Herz wie ein Kind und eine dicke Haut wie ein Nilpferd. Darf's nicht wehleidig sein, darf's nicht dünnhäutig sein. Implizit, glaube ich, hier der Vorwurf an Mose, dieser Mose da, der Kerl, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der hat uns im Stich gelassen. Der ist da oben am Berg, Gottes Herrlichkeit, abgespaced mit Gott, irgendwo weg, und er hat uns sitzen lassen. War Mose säumig? Nee, gar nicht. Er war im perfekten Zeitplan Gottes. Aber das Volk hatte eine andere Erwartung. Ist oft so mit unseren Erwartungen, dass Gott nicht so ganz nach unseren Erwartungen und nach unserer Uhr tickt, wie wir das gerne hätten. Also was war das Problem des Volkes, das sie in den Götzendienst geführt hat? Ungeduld. Ist das was für euch? Ich habe gehört in anderen Gemeinden. Nee, mich spricht das sehr an, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich hasse es zu warten. Vielleicht geht es euch auch so. Ein oder zwei, einer, ja, super. Ich bin froh, dass ich nicht allein bin mit meiner Ungeduld. Und manchmal pushen uns die Leute. hey, das muss getan werden und das und das. Und warum bist du abgespaced? Warum machst du nicht so? Und dann Gott auf der anderen Seite hat alle Zeit der Ewigkeit. Und oft ist sein Timing einfach anders als unseres. Und das fordert unseren Glauben heraus. Ich liebe Leben im Glauben, Leben aus dem Glauben, weil es ein Abenteuer ist, wegen den Resultaten, die es bringt, weil wir da erleben dürfen, wie Gott wirkt, wenn wir auf ihn harren, auf ihn vertrauen. Aber gleichzeitig hasse ich das Leben im Glauben auch. Vielleicht geht es euch auch so. Mein Fleisch hasst es. Weil Leben im Glauben, im Vertrauen auf Gott, was oft auch heißt warten, harre auf den Herrn, harren heißt so viel wie warten mit einer Ausrichtung auf Gott. Und ich hasse warten. Und Leben im Glauben bedeutet einfach Kontrollverlust für uns. Und gerade in unserer Kultur, wir sind alle mehr oder weniger Control Freaks, oder? Wir haben Dinge gerne unter Kontrolle. Alles in trockenen Tüchern. Meine Sicherheit, alles sicher, alles unter meiner Kontrolle. Ja. Ja, in anderen Kulturen ist es ein bisschen anders. Aber ich bin auch so geprägt. Ich liebe es, alles unter Kontrolle zu haben. Aber Gott wirkt nicht so mit uns. Er sagt, okay, entweder du hältst das Steuerrad fest oder du lässt mich an Steuer. Und das heißt, manchmal dann wartest du manchmal auch mal auf mich. Meine Wege sind höher als eure Wege. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Manchmal verstehen wir auch nicht, Herr, was ist denn los? Warum warten? Warum tust du nicht? Vertrau mir. Das reißt uns aus unserer Wohlfühlzone heraus. Das raubt uns unsere Sicherheit in uns selbst. Das macht mich total abhängig von ihm. Und das ist erstmal entmutigend, oder? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Wenn du nicht genug Geld hast. Oder wenn du keinen Job finden kannst. Wenn du krank bist. Wenn du einsam bist. Herr, wo ist die Frau für mich? Ich habe erst mit 38 geheiratet. Als der Herr mich hier nach Grünstadt gerufen hat, ich hatte meine eigenen Pläne. Ich dachte, okay, kommst hier hin, arbeitest mit, such mir einen Halbtagsjob. Wird schon laufen. Ich habe ein halbes Jahr keinen Job gefunden. Die meisten haben gesagt, überqualifiziert. Über 100 Bewerbungen geschrieben. Nichts rausgekommen. War entmutigend. Von meinen Ersparnissen gelebt, im Wohnzimmer vom Pastor geschlafen auf der Luftmatratze, meine Ersparnisse gegen null. Entmutigend. Er hat gesagt, vertrau mir. Ich vertraue nicht gern auf andere. Ich habe gern alles unter meiner Kontrolle. Ich vertraue gern auf mich selbst. Gott sagt, nee, so läuft das nicht in meinem Reich. Ich möchte, dass du mir vertraust. Habe lange auf meine Frau gewartet. Und ich glaube, Gott hat mir eine Verheißung gegeben. Ich meine, wir wissen, er hat uns die Verheißung gegeben, wenn wir sein Reich zuerst suchen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Nicht unbedingt allem, was wir wollen, aber allem, was wir brauchen. Und ich glaube, Gott hatte mir auch die Verheißung gegeben, dass er mir eine Frau in mein Leben bringen wird. Abraham hat ein bisschen länger gewartet als ich, aber ich wollte das erste Mal mit 23 wirklich ehrlich heiraten. Er hat noch 15 Jahre länger gedauert als mein Plan. Und so, wenn Gott unseren Glauben herausfordert, dann, was ist die Versuchung? Die Versuchung ist, dass statt dass ich Gott vertraue, dass ich die Dinge wieder in meine eigene Hand nehme. Gott ist säumig, zumindest nach meinem Zeitplan, Gott ist säumig, also mache ich aus meiner Art. Ich habe kein Geld, also lebe ich auf Pump. Oder ich suche mal meinen Partner selbst, selbst wenn er Jesus nicht nachfolgt. Aber hey, läuft ja nichts irgendwo, was bleibt mir anders übrig? Gott hat zu Adam gesagt, Adam geschlafen. Und dann hat er seine Frau in sein Leben gebracht. War übrigens nicht schwierig für ihn zu erkennen, dass sie die richtige ist. Gell? Für uns ist es manchmal komplizierter. Aber was wäre passiert, wenn Adam rausgegangen wäre und hier durch die Büsche den Dschungel durchzogen? Ich suche mir eine Frau. Wahrscheinlich wäre er mit den Affen geendet. Das wäre vielleicht das Nächste. Aber nicht Gottes Beste. Und manchmal machen wir uns zum Affen, weil wir nicht vertrauen. Weil wir ungeduldig sind. Ich weiß, ich hatte ein paar gebrochene Herzen zu viel, weil ich nicht geduldig war. Hätte man sparen können. Und so dieser größte Konkurrenzgötze zu Gott, das bin ich selbst. Meine Selbstgenügsamkeit. Meine Selbstverwirklichung. Meine Unabhängigkeit von Gott. Aber das ist nicht sein Plan. Sein Plan ist, dass ich abhängig bin. Dass ich vertraue. Selbst wenn ich es nicht verstehe. Aber er hat gesagt, ja, red mit mir drüber und ich werde den Frieden geben, der das Verstehen übersteigt. Ist Ungeduld eine Versuchung für euch auch oder bin ich der Einzige? Schon mal eine dumme Entscheidung getroffen, weil ihr ungeduldig wart? Noch nicht? Dann lernt daraus, was wir hier lesen. Also, Mose hat uns sitzen gelassen. Mach uns Götter, die vor uns herziehen. War Gottes Gegenwart in der Wolke und in der Feuersäule nicht genug? Nee, wir wollen einen anfassbaren Gott haben, so wie die Heiden, wie die Völker um uns herum, einen sichtbaren Gott, unter Anführungszeichen, so wie die Heiden. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass unser Gott, unser Papa im Himmel, eine geistliche Person ist. Er ist eine Person, aber er ist eine geistliche Person. Das heißt, außer in Ausnahmefällen, in der Regel, ist er nicht sichtbar für uns. Er ist erfahrbar als Person, aber wir können ihn nicht sehen mit unseren physischen Augen. Also mach uns was Sichtbares, was Anfassbares, Aaron. Und was hätten wir von Aaron und von den 70 Ältesten erwartet, die da oben am Berg mit Gott gegessen haben und getrunken haben in Kapitel 24 und seine Herrlichkeit erfahren haben? Was hätten die erwartet von den Jungs? Hey, mach uns Götter zum Anfassen. Nee, niemals, nur über unsere Leiche, oder? Das hätten wir erwartet, dass sie das gesagt hätten. Wir kennen Gott, wir haben Gott erfahren. Lass uns Gott vertrauen. In diesen Zeiten, wo unsere Geduld geprüft wird, wo unser Glaube geprüft wird, müssen wir darauf zurückfallen, über das, was wir wissen von ihm. Schau aufs Kreuz, ja, okay, er liebt mich, ja. Ich weiß, er liebt mich. Er sitzt auf dem Thron, er hat die Kontrolle, selbst wenn es bei mir drunter und drüber geht. Ich weiß, ich habe ihn erfahren. Die Plagen in Ägypten, das Meer, das sich geteilt hat, sie hatten jede Menge Gotteserfahrung. Gott hat sie versorgt in der Wüste. Daran hätten die Leiter sie erinnern sollen. Nee, Leute, lasst uns dem Herrn vertrauen, lasst uns treu bleiben, lasst uns warten. Lasst uns seinem Wort, lasst uns seinen Verheißungen vertrauen. Haben die Leiter das getan? Nee. Es ist ein kollektives Leiterschaftsversagen, was wir hier sehen. Sie haben sich von dem Volk pushen lassen, drängen lassen. Und das ist was, was sehr aktuell ist, glaube ich, für uns heute auch. Dass Leiter, dass Gemeinden, dass Kirchen von Gottes Offenbarung hier in der Bibel abrücken, weil die Menschen manches nicht cool finden oder nicht in finden. Weil der Zeitgeist anders ist und die Leute was anders wollen. Die Israeliten wollten anders sein, so wie die anderen Völker auch um sie herum. Sehen wir immer wieder, später haben sie gesagt, wir wollen einen König haben, einen menschlichen König, so wie die anderen Völker. Gott war ihr König, Theokratie, das war das Allerbeste. Aber nee, wir wollen sein wie die anderen, wir wollen sichtbaren König haben. Und sie haben Gott als König abgelehnt, ein Stück weit. Menschen wollen Leiter haben, die das tun, was sie wollen, die ihren Lebensstil rechtfertigen. Lehrer, die ihnen in ihren Ohren kitzeln, lesen wir im Neuen Testament, die das sagen, was Leute hören wollen. Und das ist eine Herausforderung für jeden, der Leiterschaft übernehmen will. Menschenfurcht ist eine Falle. In Sprüchen 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. In Johannes 12 lesen wir, viele der Obersten glaubten an ihn, an Jesus, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das ist eine Falle. In den Sprüchen 9 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und ich würde sagen, das ist auch was, mit dem wir alle mehr oder weniger kämpfen, oder? Mit Menschenfurcht. Oh, werden die anderen mich ablehnen, wenn ich nicht? Vielleicht werden sie mich nicht mögen. Meine Kinder oder die Leute in der Gemeinde, wenn ich nicht nach ihrer Pfeife tanze. Weil ich denke, dass Gott uns was anderes zeigt, als was sie gerade wollen. Es ist immer mal gut zu reflektieren, auch warum tue ich das, was ich tue. Tue ich es, um Menschen zu gefallen? Tue ich es, um Gott zu gefallen? Ist manchmal auch okay zu sagen, hey, ich fühle mich gerade ein bisschen manipuliert, unter Druck gesetzt. Ich fühle mich gerade nicht frei, eine Entscheidung zu treffen. Menschen, auch die Welt, immer versuchen uns zu pushen. Und Scheiße, das musst du und das ist. Und was ist mir wichtiger? Gott zu gefallen? Oder Menschen zu gefallen. Als Nachfolger Jesu, ganz besonders als Leiter im Reich Gottes, wir dürfen nie bei den Menschen anfangen. Wir müssen immer bei Gott anfangen und bei seinem Wort. Das ist unsere Basis. Und wenn Leute irgendwas anderes wollen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also der Kampf gegen Menschenfurcht ist Teil von unserem geistlichen Kampf. Und Aaron wollte dem Volk gefallen, er wollte den Menschen gefallen, er wollte populär sein, er wollte Priester sein. Die Position gesucht.
Wollt den Leuten recht machen, nur ja nicht zu radikal sein.
Dann seht ihr Vers 2, und Aaron sagte zu ihnen, er hat sich von dieser Menschenfurcht treiben lassen. Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Vielleicht ein Stierbild eher. Kalb könnte sein, dass es ein verächtlicher Ausdruck ist. Dasselbe Wort wird an einer anderen Stelle für ein dreijähriges Tier verwendet auch. Also meistens hatten die Heiden, Ägypten zum Beispiel, Apis, der Stier, der verehrt wurde als Gott. Und die Heiden hatten diese Stierbilder. Ein Stierbild hat Kraft symbolisiert, auch Zeugungskraft. Fruchtbarkeitsgötzen waren das oft. Aber was Aaron hier tut, er folgt dem Volk und sie holen sozusagen Gott runter auf die menschliche Ebene. Also um ein Bild zu machen von Gott. Und damit hat er direkt das zweite Gebot übertreten. Du sollst ja kein Götterbild machen. Ist nicht irgendwie verrückt, das so zu lesen? Aaron, ist es dein Ernst? Ringe einsammeln, Stierbild gießen, dran rummeißeln und sagen, das sind die Götter, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Ist das dein Ernst? Leider, dem Aaron war seine Position wichtiger als die Wahrheit. Er wollte Priester spielen. Selbstgeschnitztes Bild. Ist lächerlich. Etwas, was du gemacht hast, kann unmöglich dein Gott sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es ist ein Volkssport, auch in unserem Land, Götterbilder schnitzen. Jeder schnitzt sich seinen eigenen Gott. Je nachdem, was er will. Ich denke an dieses Traktat, wo einer sein Gott schnitzt. Wir haben es, glaube ich, hinten im Regal stehen. Und fängt an, hier im Stein zu meißeln und am Ende sieht dieses Götterbild aus wie er selbst. Dann wirft er sich vor ihm nieder. Menschen schnitzen sich ihren eigenen Gott. Nach dem, was sie wollen. Der liebe Gott. Oder der esoterische Energiegott. Der gesetzliche Gott. Der gleichgültige Gott. Was immer. Menschen formen sich Gott nach ihren Wünschen. Nach ihren Lüsten. Das ist, was hier passiert auch. Stierbild. Kraft. Potenz. Zeugungskraft. Und diese wurden auch oft durch rituelle Prostitution und sexuelle Ausschweifungen angebetet. Vielleicht war das auch Teil davon. Vielleicht noch sehen. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, vor seinem Götzenbild. Und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am nächsten Morgen früh auf, das haben sie gern gehört, den Aufruf, hey, lasst uns feiern, Männer, lasst uns feiern, Leute. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, haben wohl ein bisschen zu viel getrunken. Und dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Und sehr wahrscheinlich haben sie hier eine gute heidnische Orgie gefeiert. Aber unser Gott ist ein ewiger Gott. Unser Gott weiß alles. Er sieht alles. Kann sich nicht verstecken, kann sich nichts vormachen. Seht hier Vers 7. Der Herr informiert den Mose, was abgeht. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, und das finde ich witzig, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, Mose wollte den Job gar nicht haben. Jetzt schiebt ihm Gott es sozusagen zu und sage, hey, mein Volk ist dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast. Ich glaube, der Herr testet den Mose hier ein bisschen. Er möchte, dass Mose sich mit dem Volk identifiziert. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn ich heimkomme und die Jennifer sagt, dein Sohn, dann weiß ich, da ist ein Problem. Das macht Gott so ein bisschen mit Mose. Dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, sehr schnell, würde ich sagen. Verrückt eigentlich. Donner, Wolken, Rauch, Wunder erlebt. Manche sagen, wenn wir nur mehr Wunder erleben würden, dann würden die Menschen wirklich, hält uns nicht lange bei Stange scheinbar. Sehr schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk, rebellisches, stures Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Boah, dann werden die Kinder ja singen, Vater Mose hat viele Kinder, nicht mehr Vater Abraham. Das war der Test. Und Gott hätte das machen können, ohne seine Verheißungen zu brechen. Mose war ein Nachkomme von Abraham. Aber ich glaube, Gott versucht hier den Mose genau dazu zu bringen, zu dem, was er gleich tun wird, nämlich in den Riss zu treten. Lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Das ist der Test wieder. Geht es um mich oder geht es um Gott? Mose ist vorbildlich an diesem Punkt. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Dein Volk ist es. Mose dreht es um, sagt, Herr, es ist dein Volk. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denk an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und zu denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben. Das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Herr, du warst treu zu so schrägen Typen wie Jakob in der Vergangenheit. Du hast ihm vergeben. Und seht hier an diesem Gebet von Mose, es ist ein total gottzentriertes Gebet. Es geht ihm um Gottes Ehre. Wie Jesus auch gebetet hat, Vater, dein Name werde verherrlicht, wie er uns gelehrt hat zu beten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Vater. Und es ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist Gott, nicht du. Der Sinn des Lebens ist Gott zu verwirklichen, nicht dich selbst zu verwirklichen. Seine Ehre, nicht meine Ehre. Es geht in deinem Leben nicht um dich, es geht um Gott. Jesus hat gesagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen.
Und wir sehen hier auch, der Sinn von Fürbitte ist nicht, dass ich meine Wünsche und meine Lüste befriedigt bekomme. Viele haben so diese Vorstellung, Fürbitte ist, wenn ich meine Bestellungen bei Gott abgebe. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht um ihn, um seinen Willen, um sein Reich. Dass ich auf ihn höre, dass ich mit Gott zusammenarbeite, damit sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat gesagt, alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Und wenn ihr die Gebete in der Bibel studiert, seht ihr das eigentlich überall. Beispiel Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes wurden verhaftet und verhört und bedroht von den Ältesten. Was würdest du beten in der Situation? Für sie, für uns als verfolgte Gemeinde, was würden wir beten? Herr, beschütze uns. Mach, dass uns gut geht. Mach, dass wir sicher sind, dass wir gesund sind. Seht, was sie gebetet haben. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Herr, lass uns nicht einknicken. Gib uns Freimut, dein Wort zu verkündigen im Angesicht von Verfolgung. Gar nichts Selbstsüchtiges in dem Gebet. Und dann lesen wir in Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gott hat das Gebet erhört. Oder denkt an die Gebete des Paulus. Ist auch ein gutes Studium. Philipper 1 sagt, meine sehnliche Hoffnung ist, dass Christus an meinem Leib, das heißt in meinem irdischen Leben hier groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Ob ich ein bisschen früher oder später sterbe, durch das Schwert oder durch eine Krankheit, ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass Jesus groß gemacht wird in meinem Leben, sei es durch Sterben oder durch Leben. Darum geht's. Und unsere Gebete offenbaren viel von unserem Herzen, viel von unseren Prioritäten und unserem Fokus. Und ja, wir dürfen auch für unser tägliches Brot beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber zuerst sollen wir beten, Vater, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, hier in meinem Leben. Darum geht's. Vers 14, da gereute dem Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Also, Gott wollte Mose dazu bewegen, zu beten, damit sein Wille geschieht, und sein Wille war nicht, sein Volk zu vernichten. Aber wir sehen es immer wieder in den Propheten, das ist kein Widerspruch, wir sehen es immer wieder in den Propheten. Gott kündigt Gericht an, nicht, weil er so gerne richten will, sondern weil er will, dass sie umkehren. Gott sagt es an ein paar Stellen sogar. Sein Herz ist nicht zu richten, nicht zu vernichten, sondern damit er heilen kann, wenn sie umkehren. Also Gott möchte Mose hier motivieren, in den Riss zu treten für sein Volk. Er möchte auch uns motivieren, dass wir in den Riss treten für unser Volk, für unsere Familien, für unsere Freunde. Er kündigt oft Gericht an, um Menschen zur Umkehr zu bewegen. Denkt an Jona und Ninive. Und Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Dabei in 2. Chronik 7, Vers 14 haben wir eine Verheißung. Da sagt Gott, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wow, das ist eine wunderbare Verheißung. Sehnst du dich nach Heilung von unserem Land, unseren Familien, zur Ehre Gottes? Ja? Betest du? Wie betest du? Für was betest du? Geht dein Interesse, gehen deine Gebete über dich selbst und vielleicht deine kleine Familie hinaus? Haben wir Vision für Reich Gottes, für das, was er tun will in unserer Stadt und in unserem Land? In Jesaja 59 lesen wir, da wunderte sich der Herr, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Das ist nicht seltsam, wenn wir nicht beten für unsere Lieben, für unsere Mitmenschen, die auf dem Weg ins Gericht sind, auf dem Weg in die Hölle. Hesekiel 22, Vers 30, ich suchte einen Mann, sagt Gott, unter ihnen, der vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Aber ich fand keinen. Das ist ein trauriger Vers. Wirst du auch so einer sein, der einen Riss tritt für andere? Und es ist leichter, wenn wir das gemeinsam tun. Zusammen zu beten, im Hauskreis, in Gebetstreffen, jeden Sonntag vor dem Gottesdienst beten wir hier zusammen. Erste Dienstag im Monat treffen wir uns zu Gebet und Anbetung. Kommt dazu, lasst uns gemeinsam in den Riss treten für unser Land, für unsere Lieben. Gott sucht Mitarbeiter. Ich verstehe Gebet nicht völlig, weil Gott kann tun, was immer er will, ohne dass wir beten. Wir wissen das. Aber doch hat Gott gewählt, er möchte mit uns zusammenarbeiten, weil uns lieb hat, glaube ich. In der Gemeinschaft mit ihm. Aber wir dürfen Mitarbeiter sein. Gott sucht Mitarbeiter, Gott sucht Fürbitter, Gott sucht Menschen, die in den Riss treten. Wirst du so einer sein? Das ist die Herausforderung an uns. Mich fordert es heraus. Ich muss noch viel mehr beten. Ich predige zu mir selbst heute. Ich bin oft viel zu gleichgültig. Schön ist, Jesus ist für uns in den Riss getreten. Er ist der Beistand beim Vater, unser Anwalt vor dem Vater. Ist nicht wunderbar? Er ist unser Hohepriester, der für uns eintritt, Tag und Nacht vor dem Vater. Deswegen sind wir gerettet, weil er in den Riss getreten ist. Und er sucht Nachfolger und Mitarbeiter in seiner Mission. Das ist eine wunderbare Berufung. Vers 15. Und Mose wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die beiden Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Tafeln beschrieben auf ihren beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Diese Tafeln waren Gottes Werk und die Schrift, sie war Gottes Schrift, auf den Tafeln eingegraben. Oh, das muss ganz schön viel wert gewesen sein, huh? Wenn wir die versteigern würden. Tafeln mit der Handschrift Gottes. Als nun Josua die Stimme des Volkes bei seinem Lärmen hörte, den hat er wohl mitgenommen unterwegs, den Berg runter, da sagt er zu Mose, Kriegslärm ist im Lager. Josua war der Heerführer, so hat er gedacht, hey, Kriegslärm. Der aber antwortete, es ist kein Schall von Siegesgeschrei und kein Schall vom Geschrei bei einer Niederlage, den Schall von Gesang höre ich. Und es geschah, als Mose sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerschmetterte sie unten am Berg. Heiliger Zorn hat ihn ergriffen. Und ich weiß nicht, ob er die Tafeln einfach in seinem Zorn hingeschmissen hat oder ob es vom Heiligen Geist geleitet war, eine symbolische Handlung. Sozusagen für ihren Bundesbruch, den sie begangen haben. Dann nahm er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es mit Feuer und zermalmte es, bis es feiner Staub war. Der Mose hatte Leidenschaft für seinen Gott, ich mag das. Und er streute es auf die Oberfläche des Wassers und gab es den Söhnen Israel zu trinken. Es erinnert uns an dieses, für uns zumindest seltsame Ritual in 4. Mose Kapitel 5. Wenn ein Mann eifersüchtig war und seine Frau verdächtigt hat, Ehebruch begangen zu haben, dann sollte sie vor dem Priester treten und der Priester hat Staub von dem Heiligtum genommen, vom Fußboden des Heiligtums und hat es in das Wasser gemischt und dann musste sie das trinken. Und wenn sie schuldig war, dann hat Gott auf wunderbare Art und Weise ihren Bauch anschwellen lassen und sie unfruchtbar gemacht. Wenn sie unschuldig war, dann ist ja nichts passiert. Das ist, was Mose hier mit dem Volk tut, mit den Untreuen. Er wusste vielleicht nicht von jedem persönlich, wer untreu war, wer nicht treu war in seinem Herzen, nur Gott kennt die Herzen. 2. Mose 34, Vers 14 lesen wir, du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will dich für sich selbst haben, für sich allein. Er will dich nicht mit irgendwelchen Götzen teilen. Und so haben wir, mich erinnert zumindest an dieses Ritual des eifersüchtigen Ehemannes. Als nächstes weist der Mose den Aaron zurecht. Und hey, er hat Verantwortung. Und Paulus sagt, wenn ein Ältester sündigt, dann weise ihn vor allen zurecht. Je mehr Verantwortung, desto, hey. Ist herausfordernd. Aber Leiterschaft ist nicht immer nur das einfache, schöne, ich stehe vorne. Auch viel Verantwortung. Von wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Mose sagte zu Aaron, was hat dir dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über es gebracht hast? Aaron aber sagte, der Zorn meines Herrn entbrenne nicht. Du selbst kennst das Volk, dass es böse ist. Sie haben nämlich zu mir gesagt, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. So weit, so gut, so weit, so richtig. Da fragte ich sie, wer hat Gold? Sie rissen es sich ab und gaben es mir und ich warf es ins Feuer und dieses Kalb ist daraus hervorgegangen. Ach, was sonst hätte ich machen sollen? Hab Gold eingesammelt und... Wirklich, Aaron. Ja klar, einfach so. Jetzt sehen wir wieder Menschenfurcht. Aaron lügt hier den Mose an. Verniedlicht seine Sünde, um seine Haut, seine Position vielleicht zu retten. Und ich meine, stimmt, die Idee ging von dem Volk aus, die böse Idee, aber er war ein schwacher Leiter. Er ist nicht aufgestanden dagegen. Er hat ihren Willen getan. Er hat dieses Kalb geformt mit einem Meißel, haben wir gelesen, statt Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt verniedlicht er das, was er getan hat, so wie wir das oft tun mit unseren Sünden. Ich mag das an der Bibel. Die Bibel ist so ehrlich und so echt wie unser Leben. Aber es ist natürlich die falsche Strategie hier. Die richtige ist, dass wir bekennen, das heißt übereinstimmen mit Gott und sagen, ja Gott, das ist Mist, das war falsch. Ich stimme mit dir überein. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist die richtige Strategie, das ist viel besser, als uns rauszureden. Schuld abzuschieben. Vers 25, als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen zur Schadenfreude ihrer Gegner, wieder Verantwortung, die sie nicht wahrgenommen haben, die Leiter, da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Darauf versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis, also sein Stamm, die Leviten. Also wir haben auf der einen Seite jetzt eine kleine Gruppe von Leuten, die dem Herrn treu sind, und auf der anderen Seite hier diese Party-Szene, die untreu sind. Also Levi, wohl auch Aaron, aber auch in Levit ist umgekehrt. Und er sagte zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, an jeder lege sein Schwert an die Hüfte. Was ist unser Schwert, Leute? Wort Gottes. Okay, gürtet euch das Wort Gottes um. Geht im Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose, und es fielen vom Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. Darauf sagte Mose: Weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Wow, das war was sehr Schweres, kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier Freunde, Verwandte, Kinder, Nachbarn töten. Wir haben schon früher besprochen, das Gegenstück zur Todesstrafe im Neuen Testament ist Gemeindezucht. Also denk daran, wenn wir mit diesem Schwert hier durch das Volk gehen. Darum geht es für uns. Auf Ehebruch stand die Todesstrafe, wie viel mehr auf geistlichen Ehebruch gegen Gott. Und es war ohne Zweifel schwer für die Leviten, hier Gott gehorsam zu sein. Man könnte euch das vorstellen? Schwer, Gottes Werkzeug zu sein. Und manchmal müssen wir einander konfrontieren, mit unserem Schwert, mit dem Wort Gottes zurechtweisen. Ich persönlich hasse das. Das ist so mein unbeliebtestes Ding, was Leiterschaft angeht. Und oft verstehen es Leute auch nicht. Für mich ist Gemeindezucht ein Schritt im Glauben. Gehorsamschritt. Nicht mehr und nicht weniger. Weil nur wenige Menschen Korrektur annehmen wollen. Also meistens machen wir uns nicht beliebt, wenn wir konfrontieren mit Gottes Wort. Also wieder unser Menschenfurchtproblem. Es ist einfacher wegzuschauen. Nur Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe, oder? Also nur Levi war bereit, den Preis zu bezahlen und zu tun, was getan werden musste. Und hier 3000 Mann fielen an diesem Tag. Als das Gesetz kam, sind 3000 gestorben. Als der Heilige Geist kam zu Pfingsten, sind 3000 lebendig geworden, haben sich 3000 bekehrt und wurden gerettet. Das Gesetz bringt den Tod, der Geist bringt das Leben. Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sind gleich fertig. Seht ihr, wir üben heute Geduld. Das ist ein Segen. 2 Minuten noch. Vers 29, darauf sagte Mose, na, haben wir schon gelesen sogar, weiht doch heute dem Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn, gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Auf euch ist das Volk. Sie haben dem Volk einen Dienst erwiesen, obwohl es nicht danach aussah, obwohl es schwierig war. Und dem Herrn gehorsam zu sein, zu dienen, ist nicht immer einfach. Konfrontation ist unangenehm. Aber manchmal ist es das Richtige und das Liebevolle, das nötig ist, um Heilung zu bringen. Ja, eine OP ist nie angenehm und nie schön, aber das Endergebnis ist gut und heil. Und Gott wird den Stamm Levi wegen seiner Treue in den Dienst am Heiligtum berufen. Jesus hat gesagt, wer treu ist im Kleinen, den wird der Herr über Größeres setzen. Wieder ein Beispiel hier. Und die Familie von Aaron wird der Herr sogar zur Priesterfamilie auswählen für das Volk Israel. Ist es Gnade oder was? Haben wir einen wunderbaren Gott? Seine Gnade? Ich kann noch an Petrus denken, der gesagt: Oh Herr, wenn alle dich verleugnen, diese Luschen, diese Waschlappen da, ich werde dich nie verleugnen. Ging hinaus, weinte, Zahl zerstört, Buße getan. Und Jesus trifft ihn. Lass uns frühstücken, Jungs. Und Petrus, mit dir muss ich noch was besprechen. Liebst du mich? Hier, weide meine Schafe. Was? Herr, dem Petrus nach all dem? Ja, weide meine Schafe. Gott ist gnädig. Oft viel gnädiger, als wir Menschen sind. Menschen schreiben dich oft ab, wenn du versagt hast. Aber Gott nicht. Er ist der liebende Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Und wenn du versagt hast, wenn du rebelliert hast, wenn es du bist heute Morgen, dann ist es nicht das Ende. Du kannst umkehren. Es gibt Vergebung in Jesus. Und Gott wird dir eine zweite Chance geben. Will Gott noch was mit dir zu tun haben? Ja. Schau aufs Kreuz. So weit ist Gott gegangen, um dich zu erlösen. Kann Gott dich noch gebrauchen? Ja. Denk an Petrus, denk an David, denk an Mose, denk an mich. Wir leben alle aus Gottes Gnade. Gott liebt dich noch immer, trotz aller Narben und dem Schweinegeruch. Also kehr um, lauf zurück in seine Arme, wenn das du bist heute Morgen. Er wartet auf dich. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde erwirken. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, aber wenn nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Erinnert mich an Paulus auch, der gesagt hat: Ich bin gewillt, verflucht zu sein, in die Hölle zu gehen für mein Volk, wenn nur sie gerettet werden können. Sind beide ein Bild für Jesus, für sein Herz, für uns, für sein Volk. Jesus hat es nicht mit diesen Worten gesagt, aber durch seine Handlungen hat er gesagt: Vater, nimm mich statt meinem Volk. Gib mir die Strafe, damit sie frei sein können. Das, was er für uns getan hat. Der Herr aber sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Du bist unschuldig, Mose. Lass gut sein. Und nun geh hin, führe das Volk an den Ort, den ich dir genannt habe. Siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung, da werde ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk mit Unheil dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten, das Aaron gemacht hatte. Es gibt einen Tag der Heimsuchung, wohl der Tag, dem Jesus für uns die Schuld getragen hat. Aber wir sehen, es gibt ja auch Gericht. Gott ist barmherzig und gnädig denen gegenüber, die zu ihm umkehren, die Jesus ergreifen. Er ist der Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Aber Gott ist gerecht zu allen, die nicht zu Jesus kommen. Und Gerechtigkeit ist, jeder kriegt das, was er verdient hat. Barmherzigkeit ist, du kriegst nicht, was du verdient hast. Gnade ist, du kriegst etwas, was du nicht verdient hast. Ein unverdientes Geschenk. Ich brauche Gnade.
Ich weiß nicht, wie es hier geht. Wenn es gerecht zugehen würde, gehe ich geradewegs in die Hölle. Das habe ich verdient. Aber Jesus hat den Himmel für mich und für dich verdient. Also wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, wähle die Gnade, wähle Jesus statt deiner Selbstgerechtigkeit. Okay? Lass uns beten. Lieber Vater, danke schön für dein Wort. Danke für diese wunderbaren Vorbilder, die wir sehen dürfen in deinem Wort. Danke auch, dass du uns oft wirklich herausforderst, wenn wir dein Wort lesen. Und ich danke dir vor allem für Jesus. Danke, dass du uns gerettet hast, Herr. Danke, dass du dieser hohe Priester bist, der für uns eintritt. Dass du der bist, der unseren Platz eingenommen hat am Kreuz, damit wir deinen Platz als Söhne und Töchter einnehmen können. Reich des Vaters. Danke, dass wir aus Gnade leben dürfen. Und Herr, stärke uns. Bewahre uns vor Menschenfurcht. Halte unsere Herzen nah bei dir. Wir brauchen dich jeden Tag, Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Herr, wie wir in der Apostelgeschichte gelesen haben, fülle uns mit deinem Geist, dass wir rausgehen hier und dein Wort mit Freimut, mit Zuversicht verkündigen, Herr. Dass wir nicht in Menschenfurcht leben, sondern